Vielleicht ist dir auch der Gedanke gekommen bei der Schriftlesung aus 1. Samuel 8. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Botschaft heute, kam mir eine Bibelstelle des Apostel Paulus in den Kopf, aus dem Römerbrief Kapitel 12. Und das wegen der Worte, die Paulus dort schreibt in Vers 2. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Der Apostel Paulus, er schreibt diese Briefe oder diese Verse, weil er ganz genau weiß, wie der Druck des ersten Jahrhunderts unter der römischen Herrschaft ist. Er wollte nicht, dass die Christen, die sich in dieser Welt befanden, in dieser Kultur, dass ihr Verhalten gleich ist und sich gleichstellt. Und ich denke, wir müssen uns auch als Christen dieser Herausforderung heute im 21. Jahrhundert in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt stellen. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht überraschend, dass wenn wir ins Jahr 1100 vor Christus gehen, wir die gleiche Warnung finden vom Propheten Samuel. Das letzte Mal, als wir Samuel betrachtet haben, Samuel Kapitel 7, da haben wir gesehen, dass durch die Gnade Gottes Samuel zum Richter für das Volk Gottes wird. Ein Prediger hat das Kapitel schön bezeichnet: Führung vom Feinsten. Samuel hat am Anfang dieses Kapitels zum Volk Gottes gepredigt. Er hat aufgefordert, dass sie Buße tun sollen, dass sie sich von ganzem Herzen Gott zuwenden sollen. Sie haben Buße getan und sie haben Samuel gebeten, dass er für sie bittet oder im Gebet vor Gott eintritt. Und so hat Gott ihnen einen Sieg über die Philister geschenkt. Und als Erinnerungen an diese Schlacht hat Samuel einen Stein aufgestellt. Und dieser Stein, den nennt Samuel eben Eser. Und dieser Stein gilt zum einen als Erinnerung für ihr sündiges Verhalten, was wir in 1. Samuel 4 sehen, aber auch zum anderen als Bild für Gottes rettende Gnade und seinem Handeln unter seinem Volk. Die Worte, die Samuel sagt, nachdem er den Stein eben Eser nennt, ist: Bis hierhin hat uns der Herr geholfen. Und mit diesen Worten meinte Samuel nicht nur den Sieg, den sie gerade erst erlebt haben an den Philistern, sondern er meinte die ganze Führung Gottes. Die Führung von Anfang an mit seinem Volk und bis zu diesem Augenblick hat Gott sie geführt. Bis hierhin hat der Herr sie geholfen. Und das Ende von Kapitel 7, dort lesen wir, dass Samuel das Volk richtete sein Leben lang. Schlag mit mir gemeinsam auf das erste Buch Samuel, Kapitel 8, eben die Seite 341. Und wir werden im Laufe der Predigt uns Verse genauer anschauen und Abschnitte nochmal lesen. Also das erste Buch Samuel, Kapitel 8. Das ist die Seite 341 in unserer Gemeindebibel. Ich habe das Predigtthema heute mit einer Frage formuliert, mit der Frage: Ist Gott nicht genug? Ist Gott nicht genug? Und die Predigt habe ich in drei Punkte eingeteilt, die wir uns heute gemeinsam betrachten werden. Der erste Punkt, den wir aus dem 1. Samuel Kapitel 8 sehen, ist in den ersten 5 Versen: Zeit für eine Veränderung. Die ersten 5 Verse: Zeit für eine Veränderung. In diesen Versen finden wir nämlich einige Punkte, die genannt werden, warum eine Veränderung geschehen sollte. Samuel ist jetzt alt. In seinem Leben von Samuel ist es so, dass es sehr lange Abschnitte gibt, wo uns der Schreiber des ersten Samuels-Buches uns gar nicht so viel über Samuel erzählt. Nur wenn er dann in Erscheinung tritt, dann handelt er nach Gottes Wort. Sein treues Handeln gegenüber Gott und dem Volk Gottes entspricht aber nicht nur eben aus diesen kurzen Momenten, wo wir von Samuel lesen. Nein, denn in den Zeiten, in denen Samuel nicht genannt ist, hat sich Samuel genau in diesen Dingen geübt. Samuel ist im Vertrauen zu Gott gewachsen. Er wäre nicht ein solcher Richter gewesen. Er wäre nicht ein Mann des Gebets gewesen. Er wäre nicht ein Mann Gottes gewesen, wenn er nicht in dieser stillen Zeit, in der wir nichts von ihm wissen oder nichts von ihm hören, er sich nicht darin geübt hätte. Was wir Menschen sind, ist nicht das, was wir nur am Sonntag zeigen, wo wir einfach nur uns für ein paar Stunden treffen, sondern wie wir zu Hause sind, was wir zu Hause unternehmen und wie wir uns zu Hause verhalten und handeln. Wir können keine Menschen des Gebets sein, wenn wir nur am Sonntag im Gottesdienst beten. Wir können keine Menschen sein, die ihr Vertrauen auf Gott legen, wenn wir nur am Sonntag kommen und unsere Not im Gebet Gott anvertrauen und ihm da vertrauen. Samuel macht das nicht nur in diesen bestimmten Momenten, in denen er zum Vorschein kommt, in dem uns der Schreiber etwas von Samuel berichtet, sondern genauso auch in den Jahren, in denen wir nichts von ihm lesen. Und so vergingen eben wieder sehr viele Jahre und wir lesen, Samuel ist alt geworden. Das Volk Gottes, also die Ältesten des Volkes Gottes, die treffen sich, reisen zu Samuel nach Rama und sagen ihm, schau Samuel, du bist alt. Und ich weiß nicht, was Samuel sich gedacht hat eigentlich bei den Worten, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Samuel ganz genau wusste, er ist nicht mehr der Jüngste. Das hat er selber an sich auch gesehen. Doch das ist der erste Grund, dem die Ältesten vom Volk ihn vorbringen. Sie brauchen eine Veränderung, weil Samuel alt geworden ist. Der zweite Grund, den sie Samuel nennen für eine Veränderung, ist, dass der Plan von Samuel für seine Nachfolger ein schlechter Plan ist. Bei den Priestern war es so, dass die Aufgabe des Priesters in der Familie weitergegeben wurde. Zum Beispiel Eli. Eli war Priester und Eli hat genauso seine Söhne zu Priestern gemacht und ihnen die Aufgabe weitergegeben. Das hat Gott so in seinem Wort bestimmt. Wir lesen das in 4. Buch Mose, Kapitel 3 zum Beispiel. Im 4. Buch Mose, Kapitel 3. Wo Gott durch Mose zu den Leviten spricht und sie auserwählt für eine Aufgabe an der Stiftshütte und verschiedene Aufgaben an der Bundeslade und genauso auch zu den Kindern Aarons spricht, wozu er sie erwählt hat. Doch bei den Richtern war das nicht so, dass die Söhne der Richter diese Aufgabe von ihren Vätern übernommen haben. Gott hat jeden Richter einzeln ausgesucht. Er hat jeden Richter einzeln eingesetzt. Das sehen wir, was das Buch Richter uns zeigt oder von dem das Buch Richter spricht. Und somit war der Plan von Samuel, seine Söhne zu Richter über das Volk Gottes zu machen, kein guter Plan. Natürlich hatte wahrscheinlich Samuel nur die guten oder die besten Absichten, den Dienst eines Richters nicht nur auf eine Person zu setzen. Deswegen hat er zwei seiner Söhne zu Richtern gemacht. Und auch die Namen seiner Söhne zeigen eigentlich, dass Samuel nur das Beste für das Volk Gottes haben wollte. Wir lesen, ein Sohn heißt Joel oder Joel. Die Bedeutung ist, Jahwe ist Gott. Und der zweite Sohn, Abia, heißt, Jahwe ist unser Vater. Jahwe ist Gott und Jahwe ist unser Vater. Das sind die zwei Richter, die das Volk Gottes mit Samuel richten. Ich denke, jeder, der die letzten Wochen hier war und über die Qualifikationen eines Diakons gehört hat, kann wahrscheinlich die Lage ganz gut beurteilen, ob die Söhne Samuels der Qualifikation entsprechen, die wir in 1. Timotheus 3 finden, über die Diakone, über die Diener der Barmherzigkeit in einer Gemeinde oder unter dem Volk Gottes. Wir lesen in Vers 3 unseres Predigttextes folgende Worte. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Und vielleicht erinnerst du dich, wenn du die Beschreibung so hörst und liest und dich noch erinnerst an die ersten Predigten aus dem ersten Buch Samuel, dass es auch Ähnlichkeiten gibt zu den Kindern Elis, zu den Söhnen Elis. Als Samuel noch klein war und im Hause Eli aufgewachsen ist, so hatte Eli eben seine Propheten eingesetzt und auch diese beugten das Recht und handelten eigentlich nach ihrer eigenen Weise. Doch es gibt einen Unterschied zu Eli. Denn bei Samuel ist es nicht so wie zur Zeit Elis, dass die Söhne von Eli in dem gleichen Tempel gewohnt haben. Samuels Söhne haben nicht in der Nähe von Samuel gelebt, nicht im gleichen Haus, nicht mal in der gleichen Stadt Rama, wo Samuel gewohnt hat. Samuel konnte also nicht einfach mit ihnen reden. Er konnte sie nicht einfach zur Rechenschaft ziehen. Sie waren nämlich Richter in Beer-Scheba. Wenn wir uns die Karte anschauen, dann ist es das südlichste Teil von Israel, also der weiteste Punkt von Samuel entfernt. Mit dem Auto vielleicht nur einige Stunden, mit dem Esel oder zu Fuß Tage, sogar Wochen. Sie waren zu weit weg für Samuel, sodass er sie einfach hätte absetzen können oder sie in irgendeiner Weise positiv beeinflussen können. Doch wir wollen uns jetzt nicht so viel Gedanken darüber machen, warum die Söhne Samuels so waren, denn wir haben eigentlich keine weiteren Informationen darüber und wir wollen nicht anfangen zu spekulieren. Doch lasst uns anschauen, was wir haben, was uns das Wort Gottes gibt. Die Söhne waren schlechte Richter. Das nennt nämlich das Volk oder die Ältesten vom Volk dem Samuel. Das heißt, Samuels Plan war nicht einfach nur ein schlechter Plan, seine Söhne zu Richter über das Volk zu machen, sondern der ganze Plan scheiterte, weil die Söhne nicht in den Wegen Samuels wandelten. Seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Und mit dem Bezug auf seine Wege wandeln ist nicht hier der Weg Gottes direkt gemeint, sondern hier bezieht sich der Autor auf den Weg Samuels. Samuels ist in seinem ganzen Leben, in seinen ganzen Jahren niemals vom Weg Gottes abgekommen, sondern er hat immer noch auf diesem Weg das Volk Gottes unterrichtet, sie gerichtet und nach der Weise Gottes das Volk Recht verschafft. Das sehen wir, weil das Wort, weil der Schreiber uns einen Kontrast gibt, dass die Söhne eben nicht auf diesen Wegen gewandelt sind, denn sie beugten das Recht. Da, wo Samuel Recht verschafft hat, da beugten seine Söhne das Recht. Das waren zwei Gründe, die das Volk oder die Ältesten nun Samuel vorbringen als Zeit für eine Veränderung. In Vers 5 lesen wir das. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setz nun einen König über uns, der uns richten soll. Damit wir die Situation vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, lasst uns mal ein paar Verse aus dem Buch der Richter anschauen. Es ist die Zeit, bevor Samuel geboren wurde. In Richter 17 zum Beispiel, Vers 6 lesen wir, Richter 17, Vers 6, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wenn wir ein bisschen weitergehen, Richter 18, Vers 1 zum Beispiel lesen wir, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Richter 19, Vers 1, ein Kapitel weiter lesen wir, zu jener Zeit, als es keinen König in Israel gab. Und das Buch der Richter schließt mit diesem Vers, Richter 21, Vers 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das Richteramt oder die Funktion der Richter finden wir im Buch der Richter. Und dort finden wir oder sehen wir, dass Gott zur gewissen Zeit einen Richter erweckt unter seinem Volk und dieser errettet sie aus der Unterdrückung der anderen Völker. Doch der Richter stirbt und das Volk wendet sich sofort wieder ab von Gott zu anderen Götzen. Und alles wiederholt sich, alles stürzt wieder in sich zusammen. Das ganze Volk wird sogar noch schlimmer, als es eigentlich davor war. Es ist eigentlich eine Spirale der Sünder. Mit jedem Richter oder nach jedem Richter wird das Volk noch schlimmer. Die Ältesten, so können wir annehmen, kannten natürlich die Geschichte der Richter. Und vielleicht war es eben diese Sorge, die sie hatten, warum sie diese Bitte vor Samuel bringen. Sie hatten vielleicht Angst, dass genau das Gleiche passiert. Samuel, der nicht nur ihr Prophet, sondern auch ihr Richter war, ist alt geworden. Er stirbt vielleicht in ein paar Tagen, Wochen. Und dann passiert vielleicht genau das Gleiche, was wir im Buch Richter finden. Und ich denke, wenn wir den Vers 5, den ich vorhin gelesen habe, wenn da der Punkt wäre, dann wäre wahrscheinlich keiner von uns irgendwie dagegen oder gegen diese Bitte, gegen diesen Wunsch, dem Volk einen König zu geben. Es war ja nichts Verbotenes, einen König zu haben. Wir finden das nirgendwo in der Bibel. Eigentlich hatte Mose von diesem Tag geschrieben, dass wenn der Tag Gottes, wenn der Tag kommt und das Volk einen König verlangt. Wenn du mit mir aufschlägst, das fünfte Buch Mose und Kapitel 17 anschaust, dann lesen wir dort folgende Worte, das fünfte Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 14 bis 15. Dort lesen wir, Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und das in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Genauso finden wir auch im Buch der Richter Bibelstellen, wo das Volk Gottes einen Richter zum König setzen wollte. Wir sehen das nach dem Erfolg, den Gideon, der Richter Gideon hatte, kommt das Volk zu ihm und sagt zu ihm, auch in Richter Kapitel 8, Vers 22 lesen wir, Richter 8, Vers 22, da sprachen die Männer Israels zu Gideon, herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Doch ein Richter war nicht dazu gedacht, über das Volk Gottes zu herrschen. Gott hat einen Richter eingesetzt für eine bestimmte Aufgabe, um sein Volk zu befreien aus der Knechtschaft der anderen Völker und nicht um Herrscher über sein Volk zu sein. War also der Wunsch, den das Volk Gottes hatte, den sie Gideon gebracht haben, dass sie ihn zum König machen, falsch? Wenn wir ganz genau auf die Worte achten, was das Volk zum Gideon gesagt hat, warum sie ihn zum König machen wollen, dann sagen sie ja, du hast uns aus der Hand der Midianiter gerettet. Doch das war falsch. Gideon hat eine Rolle natürlich in diesem Sieg gespielt. Doch Gott hat sein Volk aus der Hand der Midianiter gerettet. Gott sollte der alleinige Herrscher über sein Volk sein. Und mit dieser Bitte zeigt das Volk nichts anderes wie, wir legen unser Vertrauen allein in dir, Gideon, weil du uns errettet hast. Ihre Bitte nach einem König war falsch. Und Gideon antwortet ihnen darauf in Richter 8, Vers 23, lesen wir seine Antwort. Aber Gideon sprach zu ihnen, Richter 8, Vers 23, ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Mit anderen Worten sagt Gideon nichts anderes wie, ihr sollt euer Vertrauen nicht in mich legen. Vertraut allein auf Gott, denn er allein herrscht über euch. Und auch aus unserem Predigttext wissen wir, dass die Bitte, die die Ältesten dem Samuel bringen, nicht allein diese zwei Gründe waren, um einen König zu haben, sondern sie hatten noch einen anderen Grund genannt, weil sie sein wollten wie die anderen Völker um sie herum. Alle anderen Völker um sie herum legten ihr Vertrauen in einen König, der über sie herrscht, der sie vertritt in den Schlachten, der für sie eintritt. Alle anderen Völker legen ihr Vertrauen nicht auf Gott, sondern auf einen menschlichen König. Und das bringt uns nun zum zweiten Punkt aus unserem Predigttext. Das sind die Verse 6 bis 9, die wir betrachten. Die Reaktion und die Antwort auf die Bitte der Veränderung. In diesen Versen sehen wir die Reaktion und die Antwort auf die Bitte der Veränderung. Die Ältesten kamen zu Samuel und sie sagen zu ihm, wir wollen einen König. Und in Vers 6 lesen wir, dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Natürlich ist dieses Missfallen, das Samuel hat, mit einem persönlichen Aspekt verbunden. Samuel hat sich angegriffen gefühlt. Er war Richter oder er war ihr Richter und sie wollen nun einen König, der über sie richten soll. Samuel war es, der über das Volk regierte, auf menschlicher Weise, der das Volk richtete. Und mit dieser Bitte zweifelten sie eigentlich auch die Position von Samuel an. In Kapitel 7, im ersten Buch Samuel, Kapitel 7, finden wir einen Mann Gottes, einen Mann des Gebets, einen Mann im Vertrauen auf Gott, der Fürsorge für das Volk hat, der Fürbitte für das Volk einlegt, der zu Gott schreit, dass er sie errette aus der Knechtschaft der Philister. Und Jahre danach regiert Samuel als Richter in diesem Volk. Er macht sich stark für das Recht in diesem Volk. Und ich denke, vielleicht verstehst du jetzt ein bisschen, warum Samuel seine Reaktion missfallen war. Doch was macht Samuel nach dieser Reaktion? Was macht Samuel nach diesem Missfallen, als die Bitte vor den Ältesten vor ihm kommt? Fängt er nun an aufzustehen und ihm zu sagen, was für Älteste das bloß sind? Was hat er dem Volk getan? Er hat sie doch aus der Knechtschaft der Philister befreit. Er hat ihnen ja eigentlich sozusagen Frieden und Wohlstand gegeben. Er hat doch über sie regiert. Hat er seine Arbeit denn nicht richtig gemacht? Das hat Samuel ihnen aber nicht vorgeworfen. Das war nicht Samuels Handeln, nachdem er erfahren hatte, nachdem er von ihrer Bitte gehört hatte. Wir lesen, schaut mit mir gemeinsam den Vers 6 an. Das Ende von Vers 6. Und Samuel betete zu dem Herrn. Das ist das Ende von Vers 6. Das ist sein Handeln nach seiner Reaktion. Wir haben Samuel das letzte Mal in Kapitel 7 als ein Mann des Gebets kennengelernt. Wir haben gesehen, wie Samuel für das Volk in Vers 5, also Samuel, 1. Samuel 7, Vers 5, für das Volk betet. Wir haben in Vers 9 gesehen, wie Samuel vor Gott kommt und für das Volk schreit. Und jetzt sehen wir, wie Samuel, getroffen von der Nachricht, sich zu Gott im Gebet wendet. Und vielleicht kennst du auch die Geschichte von Nehemia. Als der Bruder von Nehemia und einige Israeliten aus Jerusalem anreisen auf die Burg Susa, wo Nehemia der Mundschenk ist, und ihm berichten, wie es um Jerusalem steht, kannst du dich an die Reaktion von Nehemia erinnern? Wir lesen, er trug Leid und weinte etliche Tage lang. Doch hier hört der Vers 4 in Nehemia 1 nicht auf. Dort steht weiter, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das war Nehemias Handeln auf die Reaktion oder auf die Nachricht, die er bekommen hatte. Auch Samuel handelt auf die Nachricht, indem er im Gebet zu Gott kommt, zu Gott des Himmels. Und wenn wir uns einen Augenblick Zeit nehmen und uns vielleicht mit diesen Männern vergleichen aus der Bibel, nicht nur diese beiden Männern, sondern genauso auch die Psalmisten, wie schnell sind wir eigentlich dabei, zu klagen, zu murren und zu leiden? Ich denke, das kommt sehr oft vor oder ist sehr schnell bei uns. Und wenn wir das jetzt nun weiterdenken, wie oft kommen wir dann in dieser Klage, in diesem Leid, im Gebet zu Gott? Das ist eine Herausforderung, ich denke, für jeden Christen. Wenn uns etwas missfällt, dann ist das oft unsere erste Reaktion auf eine schlechte Nachricht. Doch was ist unser Handeln darauf? Wie handelst du in einer solchen Situation? Es ist nicht so, dass wir als Menschen, wenn wir von einer schlechten Nachricht hören, wenn wir erfahren, dass es uns irgendwie irgendwo zum Negativen kommt, dass wir nicht sofort anfangen, jedem, den wir begegnen, den wir treffen, davon zu erzählen, wie unzufrieden wir sind, wie schlecht es uns geht. Wäre es nicht besser, wie Samuel zuallererst im Gebet zu Gott zu kommen und ihm alles anzuvertrauen? Ich will natürlich nicht sagen, dass wir nicht unzufrieden sein dürfen. Ich will nicht sagen, dass wir nicht klagen oder leiden dürfen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass wir dieses Leid und diese Unzufriedenheit nicht mit anderen teilen dürfen und es nicht weitersagen dürfen. Ich möchte einfach dich herausfordern, dass du dich prüfst, wie handelst du auf eine unerfreuliche Nachricht? Du siehst es an Samuel, wie er handelt. Er kommt im Gebet zu Gott. Und Gott gibt Samuel eine Antwort auf sein Gebet und lass uns diese zusammen lesen in Versen 7 bis 9 unseres Predigttextes. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe. Bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Ich wäre sehr gerne dabei, wenn Samuel diese Antwort bekommen hätte, um einfach zu wissen, wie er sich gefühlt hat. Er war wahrscheinlich nicht nur erstaunt, vielleicht auch traurig oder enttäuscht auf Gottes Antwort. Samuel soll auf das Volk Gottes hören. Lesen wir in Vers 7. Samuel soll tun, was das Volk Gottes von ihm will. In Vers 9. Das ist die Antwort Gottes auf die Bitte der Ältesten, die Gott Samuel dem Volk überbringen soll. Samuel, er wurde vom Volk Gottes verärgert, obwohl er die Aufgabe als Richter erfüllt hat und auch die Geschichte natürlich des Volkes Gottes kannte, geht er nun im Gebet zu Gott, er klagt ihm sein Leid, er sagt alles, was ihn belastet, er nennt ihn alles im Gebet. Doch dann bekommt er eine Antwort, die er dem Volk Gottes geben soll. Er soll auf das Volk Gottes hören. Er soll tun, was sie wollen. Denn es bist nicht du, den sie als Richter verworfen haben, sondern mich als ihren König verwerfen sie, sagt Gott in Vers 7. Es bist nicht du, den sie verworfen haben, sondern mich als König, als ihren König verwerfen sie. Siehst du, wie mit diesen Versen sich die ganze Situation eigentlich noch verschlimmert? Samuel, er dachte, es geht nur um ihn, dass das Volk ihn nicht mehr als Richter haben will. Doch darum geht es dem Volk gar nicht. Es geht darum, was das Volk schon öfters getan hat, ihr Vertrauen weg von Gott zu irgendeinem Götzen zu wenden. Genau das ist schon öfters in der Geschichte passiert. Wenn wir zurück zu Mose gehen. Mose hat das Volk aus Ägypten herausgeführt. Nun geht Mose auf den Berg. Und Mose ist eine Weile auf diesem Berg und was macht das Volk? Es kommt zu Aaron und bittet ihn, mach uns einen Götzen, den wir sehen, damit wir ihn anbeten können und sagen können, dieser hat uns aus Ägypten herausgeführt. Aber auch die Zeit der Richter zeigt, dass das Volk Gottes nach einem Richter sich sofort vom Gott abgewandt hat zu irgendeinem Götzen von irgendeinem anderen Volk. Und so haben sie ihr Vertrauen in irgendeine Statue gelegt, und nicht in Gott. Das Volk Gottes hat immer und immer wieder Gott als ihren Herrscher verworfen. Und das wollte Gott dem Samuel klar machen. Es geht nicht darum, dass sie dich, Samuel, verworfen haben. Nein, es geht darum, dass sie mich, ihren Herrscher, ihren König verwerfen. Für das Volk Gottes ist Gott nicht genug. Gott reicht ihnen nicht als König aus. Und das ist das Schlimme und Traurige an dieser Geschichte. Gott reicht uns nicht aus. Wir wollen wie die anderen Völker sein. Wir wollen einen König haben, wie die anderen Könige, wie die anderen Völker ihn haben. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Gott gewährt ihnen die Bitte. Das Volk bekommt, um was es bittet. Doch Samuel, er soll sie verwarnen. Er soll ihnen sagen, was das Recht eines menschlichen Königs ist. Sie wollen einen König, wie ihn die anderen Völker haben. Sie wollen so sein wie die anderen Völker. Doch das ist nicht ihre einzige Sünde, einfach nur wie die anderen Völker zu sein, sondern wie wir vorhin oder wie wir gerade eben festgestellt haben, in Vers 7 nennt uns Gott eigentlich den Ursprung ihrer Sünde, einen noch viel schlimmeren Grund. Sie wollen nicht einfach nur einen König, sie wollen Gott nicht haben. Gott ihnen ist nicht genug. Mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Sie wollen nicht ihr Vertrauen in Gott legen. Sie wollen nicht, dass Gott für sie sorgt. Sie wollen nicht, dass Gott sie beschützt. Sie wollen das alles, was ein menschlicher König ihnen geben kann. Und Gott gibt ihnen ihre Bitte. Doch Samuel soll ihnen klar machen, wie ein menschlicher König an ihnen handeln wird. Lasst uns das gemeinsam lesen in Versen 11 bis 18. Die Verse 11 bis 18 sagt oder soll sie Samuel verwarnen. Und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und über seine Reitereien und damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen. und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seine Knechte geben. Dazu wird er die Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihnen seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird euren besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst sein Knecht sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Ich hoffe, dir ist etwas aufgefallen, als wir diese Verse gelesen haben. Oder vielleicht ist dir etwas aufgefallen. Wenn du in Vers 11 schaust, so liest du, eure Söhne wird er nehmen. Wenn du in Vers 13 schaust, dann lesen wir dort, eure Töchter aber wird er nehmen. In Vers 14 lesen wir, eure besten Äcker, Weinberge, Ölbäume wird er nehmen. In Vers 15 lesen wir, den Zehnten eurer Saat und eure Weinberge wird er nehmen. In Vers 16 lesen wir, Knechte, Mägde, Burschen und eure Esel wird er nehmen. Und in Vers 17, den Zehnten eurer Schafe wird er nehmen. Sechsmal wird hier erwähnt, dass ein menschlicher König von ihnen nehmen wird. Und er wird für gar nichts Halt machen. Er wird nicht Halt machen vor euren Söhnen. Er wird nicht Halt machen vor euren Töchtern. Er wird auch nicht Halt machen vor eurem Hab und Gut. Und auch nicht vor euren Knechten und eurem Ertrag. Den König, den ihr wollt, den Gott euch geben wird, das ist ein König, der nur nehmen wird. Und das ist die Warnung, die Samuel ihm geben soll. Doch diese Warnung hat sie nicht zur Vernunft gebracht. Das lesen wir in Versen 19 bis 21. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir sein wie alle Heidenvölker. Und unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Das Volk will einen König, der sie richten soll und der für sie in die Kriege führt. Und vielleicht dachte Samuel, macht ihr Witze? Erinnert ihr euch nicht daran, was in 1. Samuel 7 passiert ist? Wisst ihr nicht mehr, wie Gott euch geführt hat und euch den Sieg gegeben hat über die Philister? Vielleicht waren das die Gedanken von Samuel. Doch das Volk scheint all diese Wahrheiten, die sie erlebt haben in 1. Samuel 7, vergessen zu haben. Und Gott gibt ihnen einen König oder gewährt ihnen diese Bitte. Aber nicht, weil sie Gott überredet haben, weil sie Gott beeinflusst haben und die besseren Argumente gebracht haben, sondern Gott gibt ihnen den König als Zeichen seines Gerichts über sein Volk. Und diese Wahrheit finden wir eigentlich schon im Psalm 106, Vers 15. Da steht, da gab er ihnen, wonach sie verlangt hatten, doch er ließ sie krank werden an Leib und Seele. Psalm 106, Vers 15. Und die Konsequenz soll dem Volk klar sein. Samuel nennt es ihnen in Vers 18. Er sagt, wenn es eine Zeit geben wird, wenn ihr zu Gott schreit, wegen eurem König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht hören. Das Volk dachte sich vielleicht nur, ja, wir wollen einen König, der für uns richtet und der für uns die Kriege führt. Doch was sie eigentlich verlangt haben, ist eigentlich ein König über sie, damit sie wieder Sklaven sind. Mit anderen Worten, willkommen zurück in Ägypten. Ich denke, wir als Christen, wenn wir die Geschichte lesen, dann sind wir nicht in der Position, das Volk Gottes hier zu richten. Denn die Geschichte, die wir haben aus dem Alten Testament über das Volk Gottes, zeigt nicht nur deren Verhalten, sondern es zeigt das Verhalten der Menschen. Es zeigt, wie du und ich uns auch manchmal verhalten. Wir, die wir als Kinder Gottes durch die Gnade Gottes errettet worden sind. Wir, die wir von der Knechtschaft der Sünde in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt worden sind. Doch wenn wir ehrlich sind, dann handeln wir auch manchmal so, als ob wir vergessen haben, dass wir Kinder Gottes sind. Das liegt natürlich zum einen an der Versuchung, die die Welt uns bietet. Die Welt macht den Eindruck, dass sie dir viel mehr geben kann. Doch in Wirklichkeit ist es wie bei einem menschlichen König. Die Welt wird von dir nur nehmen, nehmen und nehmen. Das Volk Gottes sollte nicht nach einem König fragen, wen die anderen Völker haben. Nach was für einer Art König hätten sie fragen sollen? Sie hätten nach einem König fragen sollen, der seine Königsherrschaft nicht festhält, sondern der sich erniedrigt und in Knechtsgestalt unter seinem Volk kommt, wie wir es in Philipper 2, Vers 6 bis 7 lesen. Sie hätten nach einem König aller Könige fragen sollen, nach dem Herrn aller Herren. Im 5. Buch Mose, Vers 17, wir haben es gelesen, dort verweist Gott sie darauf nach einem König, nach der Wahl Gottes. Es ist ein König, der das Wort Gottes liebt. Es ist ein König, der nach dem Wort Gottes lebt. Es ist ein König, der sein Leben für sein Volk gibt. Das ist nicht ein König, wie ihn die anderen Völker haben. Das ist ein König, den Gott seinem Volk gegeben hat, den Gott seinen Kindern verheißen hat und den Gott in Jesus Christus auch gegeben hat. Erinnerst du dich an die Frage, die Pilatus dem Jesus stellt? Bist du der König der Juden? Und weißt du auch, was Jesus ihm antwortet? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus konnte es nicht verstehen. Ein König, der seine Herrschaft beiseite legt? Ein König, der seine Herrlichkeit verschleiert? Ein König, der im Stall von Bethlehem geboren wurde, von dem man sagt, dass Vögel ihre Nester haben, die Füchse ihren Bau, aber der Menschensohn hat keinen Ort. Ein König, der sein Leben für Sünder wie dich und mich gegeben hat. Ein König, der unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Ein König, der gestorben ist als ein Verbrecher am Kreuz. Ein König, der ohne Reichtum die Welt verlassen hat, entkleidet von den Soldaten und aufgehängt am Kreuz und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Dieser König sitzt nun zur Rechten Gottes. Diesen König hat uns Gott gegeben. Diesen König verehren wir. Diesen König beten wir an. Und diesen König lieben wir. Wir kennen die Geschichte über das Volk Gottes, was weiterhin noch passiert ist in 1. Samuel 8. Wir wissen, dass Gott sich seinem Volk zugewandt hat. In 1. Samuel Kapitel 12 lesen wir das. Obwohl sich das Volk Gottes von ihrem Gott und ihrem alleinigen König abgewandt hat, hat Gott sich ihnen zugewandt, hat ihnen die Gnade erwiesen, obwohl sie es nicht verdient haben. Und das ist eine schöne Botschaft. Zu wissen, dass du, der du ein Kind Gottes bist, dass Gott, der dich gerettet hat, auch das Werk bis zu Ende mit dir durchführt. Du kannst dir sicher sein, dass das Werk, das Gott in dir begonnen hat, das gute Werk, das er in dir angefangen hat, es auch zu Ende führt. Das sagt uns Paulus in Philipper 1, Vers 6. Und auch wenn du als Christ gesündigt hast oder gegen Gott sündigst, gegen Gott handelst, dann kannst du wissen, dass weil Gott Gott ist, er voller Güte, Barmherzigkeit, Langmut und von großer Gnade ist und dir vergibt, wenn du deine Sünden vor ihm bekennst. Wegen dem Leben, wegen dem Tod und wegen der Auferstehung Jesu Christi. Diesen wunderbaren König hat uns Gott geschenkt. Die Heilige Schrift gibt uns 2 Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich möchte einen König haben, wie ihn die anderen Menschen haben, die Menschen um mich herum. Ich möchte einen weltlichen König haben. Doch dann vergesse nicht, dass du eines Tages vor dem himmlischen König stehen wirst und er wird dich richten nach seiner Gerechtigkeit. Oder die zweite Möglichkeit, die uns die Bibel sagt, tue Buße und bekehre dich zu dem allein wahren Gott, Jesus Christus, und gib ihm allein die Ehre. Und die Heilige Schrift fordert dich auf, Buße zu tun und an Jesus Christus, den allein wahren König, zu glauben. Lass uns gemeinsam diesen König anbeten. Und ich möchte mit dem Gebet schließen. Amen. Großer und heiliger Gott, wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, dass wir im 1. Buch Samuel, Kapitel 8, sehen konnten, was der Wunsch und die Sünde deines Volkes war. Und trotz der Sünde hast du dich von deinem Volk nicht abgewandt, sondern hast deinen wahren König verheißen. Du hast deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt und wir danken dir für seine Gerechtigkeit, für sein gerechtes Leben, das uns durch Glauben zugesprochen ist, wird. Und wir danken dir, dass unsere Sünde, die wir an ihn glauben, am Kreuz von Golgatha hängt. Wir danken dir, dass wir als deine Kinder keinen weltlichen König haben, der nur nimmt und nimmt und nimmt, sondern einen göttlichen König, Jesus Christus, haben, der das Beste, das Größte gegeben hat, sein eigenes Leben, und zwar für uns, die wir Sünder waren. Wir danken dir, dass du durch Gnade uns den Glauben zugesprochen hast und dass du uns errettet hast, und bitten dich, dass du uns hilfst, dir zu folgen, dass du uns hilfst, nach deinem Wort zu wandeln und allein dich anzubeten. Das bitten wir dich im Namen unseres Erlösers, Jesu Christi. Amen.